also schon aus den 1990er Jahren resultiert in jedem Falle die Tendenz, den Universitäten mehr Autonomie zu gewähren und auch generell das Wissenschaftssystem stärker von staatlicher Reglementierung befreit agieren zu lassen. Da gab es ja viele Bemühungen, unter anderem auch von der Volkswagen-Stiftung unter dem Stichwort Leistungsfähigkeit durch Eigenverantwortung, vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, für die selbstständigen Fakultäten. Also insofern haben wir, glaube ich, da einen Weg beschritten, der ja auch in Reformen gemündet ist, wie etwa in neuen Hochschulgesetzen der Länder, Stiftungshochschulen in Niedersachsen, unternehmensähnliche Strukturen für die Hochschulen in Baden-Württemberg. Also das war sicher ein ganz wichtiger Schritt schon Ende der 90er Jahre. Dann in den frühen 2000er Jahren sicher die Diskussion um mehr Exzellenzförderung, die ja dann auch in der sogenannten Exzellenzinitiative oder heute Exzellenzstrategie gemündet ist. Und aus meiner Sicht mit einer der wichtigsten Aspekte war tatsächlich mehr Selbstständigkeit für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Die Volkswagen-Stiftung hat ja kurz nachdem ich hierher gekommen bin, die ersten sogenannten selbstständigen Nachwuchsgruppen in deutsche Universitäten gebracht. Dann wurde daraus auch bei der Personalrechtsreform die Juniorprofessur und schließlich im dritten Schritt jetzt auch die 1000 Tenure-Track-Professuren, die dann wiederum zeigen, dass die von uns geförderten Lichtenberg-Professuren als impulsgebende Reformstrategie auch am Ende aufgegangen sind.
Also Autonomie, Exzellenz, Förderung in verschiedenen Formen und bessere Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs, das wäre sozusagen auf der Habenseite. Was sehen Sie im Soll? Also wo sind denn gerade große Baustellen im Wissenschaftssystem, die in den nächsten Jahren unbedingt angegangen werden müssten?
Naja, da gibt es natürlich im wahrsten Sinne des Wortes die ganz große Baustelle der vernachlässigten baulichen Infrastruktur. Selbst die Kultusministerkonferenz, die ja nicht dafür bekannt ist, nun besonders Zahlen hochrechnen zu wollen oder runterrechnen zu wollen, ist schon 2016 von einem Bedarf von 35 Milliarden Euro ausgegangen, was eben im Klartext bedeutet, da die Länder jetzt ja für die bauliche Infrastruktur allein zuständig sind, dass es eine Riesenherausforderung für die Wissenschaftsminister ist, hier die über Jahrzehnte versäumten Aufwendungen, insbesondere auch für Sanierung und Modernisierung, nun in den 2020er Jahren rasant nachholen zu müssen. Die andere Herausforderung führt eigentlich zurück zu meinem ersten Punkt, mehr Autonomie für die Hochschulen. Und was mich daran beunruhigt, ist, dass immer mehr durch indikatorgesteuerte Mittelvergabe, durch kleinteilige Zielvereinbarungen die Freiheitsgrade, die im Grunde mit den damaligen Reformen eingeleitet wurden, durch die Hintertür wieder weitgehend zu neuen Fesseln für die Forscherinnen und Forscher und die Lehrenden und Lernenden in den Hochschulen geführt haben. Ich glaube, da sind zwei Bereiche, wo man unbedingt etwas tun muss.
Das Letztere hat dann auch Bezug zur starken Abhängigkeit von Drittmitteln, die Forscher regelmäßig einwerben müssen und dafür ziemlich viel Papierkram in der Regel hinter sich bringen müssen.
Genau, wir haben ja, wenn Sie so wollen, seit den 90er Jahren geradezu eine Umkehrung. Damals war es im Grunde so, dass auf 2 D-Mark Grundausstattung eine D-Mark an Ergänzungsausstattung oder Drittmitteln kam. Heute haben wir an vielen Hochschulen, die von der Schwedischen Akademie der Wissenschaften in einer Studie schon 2013 errechnete Relation, es sollte mindestens 60% Grundausstattung sein und höchstens 40% Ergänzungsausstattung durch Drittmittel, an den meisten Universitäten bei weitem überschritten, wenn es um die Forschungsmöglichkeiten geht. Und das bedeutet natürlich, dass immer mehr in kurzatmigen Projektstrukturen geforscht werden muss und damit natürlich auch die Risikobereitschaft, etwas wirklich Neues anzugehen, immer mehr abnimmt.
Da sind wir auch direkt beim Stichwort Qualität statt Quantität. Publish or perish ist immer noch das vorherrschende Motto. Wissenschaftler müssen möglichst viel publizieren, um ihre Aufstiegschancen zu befördern. Viele der publizierten Arbeiten lassen sich dann aber letztlich gar nicht reproduzieren. Stichwort Reproduktionskrise. Wie bewerten Sie diese internen Infrastrukturprobleme der Wissenschaft?
Naja, die vielen, vielen Arbeiten, die sich nicht reproduzieren ließen, dann auch die mehr oder weniger prominenten Plagiatskandale, mit denen wir es in Deutschland in den letzten 10 Jahren zu tun hatten, haben natürlich auch insgesamt nicht gerade das Vertrauen in die erkenntnisoffene Suche nach neuem Wissen befördert. Und das sehen wir natürlich im Moment gerade auch als wissenschaftsfördernde Stiftung als eine entsprechende Herausforderung an, über die wir sicher auch bei der Konferenz dann auch entsprechend nochmal zu diskutieren haben werden.
Da geht es um die Frage, welche Anreize letztlich ein privater Forschungsförderer, wie es die VW-Stiftung ja ist, spielen kann. Sie pumpen jährlich rund 200 Millionen Euro in das System. Welche Anreize könnten helfen, die genannten Probleme zu beseitigen?
Also in diesem Jahr werden es sogar rund 250 Millionen Euro sein. Gleichwohl sind wir natürlich in Relation zu den Milliarden der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder auch des Bundesforschungsministeriums und der Europäischen Kommission ein relativ gesehen dann wieder kleiner Player. Aber als größte deutsche private wissenschaftsfördernde Stiftung versuchen wir natürlich immer wieder Impulse zu geben für neue Themen, für mehr Risiko in der Forschungsförderung und natürlich eben auch für neue Formen der Nachwuchsförderung, beispielsweise über die Freigeist-Fellowships oder auch für frisch berufene Professoren 2 bis 3 Jahre nach ihrem ersten Ruf, dass wir ihnen mit Momentum sozusagen eine Möglichkeit geben, sehr viel freier noch einmal neu und vielleicht auch auf radikal anderen Wegen ihre Forschung fortzusetzen und nicht immer mit more of the same sozusagen im ausgetretenen Pfad des bereits Erfolgreichen zu verbleiben.
Neu und innovativ war auch die Idee, Förderentscheidungen in bestimmten Teilbereichen per Losverfahren zu treffen. Ist das ein Weg für die Zukunft?
Das ist ja ein durchaus heftig diskutierter neuer Schritt, den wir da gegangen sind. Aber wir hatten den Eindruck, dass es mittlerweile eine solche Überlastung der Begutachtungsprozesse und auch eine solche Überlastung der Suche nach Drittmitteln gibt, dass es vielleicht doch klug sein könnte, neben den Anträgen, die zunächst einmal ja von einer Gutachterkommission ausgewählt werden und zur Förderung vorgeschlagen werden, auch aus denen, die man qualitätsgesichert als mindestens ähnlich gut betrachten kann, noch einmal genauso viele Anträge hinzuzulosen. Erstens erhöhen wir damit für die Antragstellerinnen und Antragsteller die Chance und zweitens werden wir über die nächsten 4, 5 Jahre eine Vergleichsstudie als sozusagen begleitende Untersuchung haben, die uns zeigen wird, ob tatsächlich große Unterschiede zwischen der erst ausgewählten und der hinzugelosten Kategorie bestehen und wie weit sozusagen hier tatsächlich, wenn einmal die Mindeststandards für eine bestimmte Ausschreibung gegeben sind, tatsächlich sozusagen sich so unterscheiden, dass man hinterher sagen könnte, naja, die Gutachter haben doch die sehr viel besseren Projekte ausgewählt. Wir wissen alle, dass in Begutachtungsprozessen doch auch vielfach persönliche Vorlieben oder Abneigungen eine große Rolle spielen und insofern der subjektive Faktor in der Begutachtung auch immer noch eine große Rolle spielt.
Laut aktuellem Wissenschaftsbarometer, das kürzlich rausgekommen ist, also von der Stiftung Wissenschaft im Dialog, wünschen sich 3 von 4 Deutschen von der Wissenschaft eine Einmischung in öffentliche Debatten, wenn Politiker zum Beispiel Forschungsergebnisse nicht berücksichtigen, wie im Fall des Klimawandels etwa. Müssen Wissenschaftler in Zeiten schwindenden Vertrauens in die Eliten fundamental überdenken, wie sie mit der Öffentlichkeit kommunizieren?
Also genau das ist ein wichtiges Anliegen von mir persönlich, aber auch unserer Stiftung. Wir haben ja seit Jahren uns dafür engagiert, dass man auch jenseits des traditionellen Sender-Empfänger-Modells, also ein Professor hält einen klugen Vortrag und die anderen sollen gefälligst bewundernd zuhören, dass dieses Modell längst überlebt ist und wir neue interaktive und dialogische Formen brauchen. Oder wie es neulich der Direktor des Naturkundemuseums in Berlin, Johannes Vogel, gesagt hat, die Wissenschaft muss lernen, zuzuhören, reden kann sie schon. Also ich glaube, wir brauchen einfach mehr Formen, in denen sich die verschiedensten Bürgerinnen und Bürger in ihren Interessen auch durch die Wissenschaft selbst ernst genommen fühlen können und wiederum auch ins Gespräch kommen. Und ich glaube, das brauchen wir mehr denn je, wenn wir uns anschauen, wie stark die Wissenschaftsskepsis insbesondere natürlich bei rechtspopulistischen Parteien und deren Anhängern zugenommen hat. Denn dort ist das Misstrauen gegen die Wissenschaft und auch gegen die entsprechenden Klimaforscherinnen und Klimaforscher ja besonders groß. Und deshalb glaube ich auch, dass es sich lohnt, da noch einmal neue Wege zu gehen. Und zugleich müssen wir einräumen, dass in Deutschland die Forschung über solche Kommunikationsprozesse nicht gerade international konkurrenzfähig und breit aufgestellt ist. Deshalb werden wir auch im nächsten Jahr eine Ausschreibung machen, bei der Kommunikationszentren in Universitäten sozusagen auch auf mehrere Jahre von uns gefördert werden, um entsprechend zu hoffentlich dann auch neuen Erkenntnissen zu kommen, was eigentlich der beste Weg ist, um mit der Öffentlichkeit auf wirklich wirkungsvolle Weise zu interagieren.
Was würden Sie zum Schluss gefragt Ihrem Nachfolger im Amt des Generalsekretärs der Volkswagen-Stiftung, Dr. Georg Schütte, mit auf den Weg geben wollen?
Ich habe ja das große Glück, dass mit Georg Schütte, jemand, der bereits Generalsekretär der Humboldt-Stiftung war, jetzt 10,5 Jahre Staatssekretär im Bundesforschungsministerium war, ein wirklich ausgebuffter Profi mein Nachfolger wird, sodass ich nicht denke, dass er unmittelbar Ratschläge von mir braucht. Aber wir beide haben ein so gutes persönliches Verhältnis miteinander, dass wir ohne große Probleme auch in den kommenden Jahren sicher frei miteinander reden und auch entsprechend uns austauschen können. Und insofern bin ich eigentlich sehr glücklich über diese Entwicklung.